Yes, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen hier am Standort, aber natürlich auch online. Und es schauen tatsächlich auch gerade Freunde von mir aus Südafrika zu. Also sind wir sogar international unterwegs, ne? Das ist richtig Hammer. Come on. Sehr cool. Ja, und es ist immer wieder so eine große Freude, mit euch einfach unterwegs zu sein als Gemeinde, um Jesus groß zu machen, um ihn anzubeten, vor allem in so einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und auch wenn es für uns eine große Freude ist, glaube ich, dass es für Jesus immer noch die größte Freude ist. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus jetzt gerade im Himmel ist und dass er so am Singen und am Tanzen ist und am Jubeln und am Jodeln, einfach weil er sich so sehr darüber freut, dass du heute hier bist. Kannst du das glauben? Ja, komm, wer kann das glauben? Kurz Handzeichen. Sehr cool. Alle von euch, sehr gut. Das passt auch sehr gut zu unserem Predigtthema heute. Denn wir als Gemeinde befinden uns momentan in dem zweiten Teil der Predigtserie voller Glauben. Und wir wollen uns in den nächsten paar Wochen mehr damit auseinandersetzen, wie wir denn voller Glauben werden können. Aber vorab müssen wir uns eigentlich noch mit einer anderen Frage beschäftigen. Nämlich, woran der Glaube denn eigentlich sichtbar wird? Denn ich kann euch ja kein Zertifikat von meinem Glauben geben oder irgendwie eine Urkunde oder irgendwie so etwas. Also woran wird der Glaube denn eigentlich sichtbar? Und ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich mir gedacht habe, hey, eigentlich ist es ja so, jeder Mensch glaubt doch eigentlich etwas, oder? Also jeder Mensch glaubt irgendwie etwas und handelt dann dementsprechend auch danach. Also nicht jeder Mensch glaubt an Gott, aber jeder Mensch hat einen Glauben und handelt dementsprechend danach. Beispielsweise, vor dem ihr euch hingesetzt habt, da habe ich keinen von euch gesehen, der jetzt irgendwie seinen Stuhl überprüft hat, ob er stabil genug ist oder ob er TÜV geprüft ist oder irgendwie so etwas. Nein, voller Glaube, dass der Stuhl euch hält, habt ihr euch einfach hingesetzt. Und daran kann ich erkennen, dass ihr das vollste Vertrauen in unser Aufbauteam habt, dass sie euch keine schäbigen Stühle da jetzt irgendwie hinstellen würden. Deswegen, komm, lasst uns doch mal an dieser Stelle unserem Aufbauteam einen großen Applaus geben für die Arbeit, die sie geleistet haben. Und ich würde gerne euren Glauben noch so ein bisschen weiter überprüfen. Nämlich, wer von euch ist heute mit dem Auto hierher gefahren? Kurzes Handzeichen. Ja, so ziemlich alle von uns, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in Deutschland gibt es ungefähr 7000 Autounfälle pro Tag. Aber wir alle sind heute voller Glauben hierher gefahren, mit dem Glauben, dass wir auch sicher ankommen werden. Und daran kann ich erkennen, dass ihr eh alle schon voller Glauben seid, ne? Also muss ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr predigen. Ist ein bisschen eine Erleichterung für mich. Da kann ich mich hinsetzen und entspannen. Aber wir wollen ja nicht so voreilig sein. Denn wir wollen ja doch eigentlich lernen, wie wir voller Glauben werden können. Und letztendlich ist es so, wir wollen lernen, wie wir voller Glauben bezüglich unseren Glauben an Gott werden können. Und ich habe mir letztendlich so gedacht, ich würde euch gerne ein Erlebnis erzählen aus meinem Leben, wo ich einmal voller Glauben gewesen bin. Aber vorab noch ein paar Fragen an euch, nämlich wer von euch liebt Abenteuer oder neue Erlebnisse zu machen? Okay, ziemlich viele. Und wer von euch war schon mal auf einem Karussell bei einer Duld oder so etwas? Als kleines Kind, natürlich. Das ist irgendwie sehr cool. Und wer von euch würde noch etwas viel Verrückteres wagen, nämlich Bungee-Jumpen gehen? Okay, hält sich in Grenzen, ein paar von euch, okay, sehr cool. Also ich schließe mich auch übrigens euch an, ne? Die von euch, die da gar keine Lust drauf haben. Das Problem bei mir war gewesen, ich habe so ein paar verrückte Freunde, ja. Und mit diesen verrückten Freunden bin ich Anfang letzten Jahres vor Corona, da waren wir in Südafrika gewesen, da waren wir in Urlaub. Und es war letztendlich so, es war ein ganz schöner Urlaub, alles schön entspannt, alles chillig. Und dann sind wir eines Tages über eine Brücke rübergefahren, wo es links und rechts einfach hunderte von Metern runtergegangen ist. Und dann sieht mein Freund schon so in der Ferne so ein Schild, wo drauf steht World's Highest Bungee Jump. Also übersetzt, der welthöchste Bungee Jump. Und dann sagt er so voller Freude, hey, lass uns Bungee Jumpen gehen. Und ich war so, oh, bitte nicht, ich will doch noch leben. Aber all meine Freunde waren so euphorisch, um Bungee Jumpen zu gehen. Und dann war es letztendlich so, aufgrund von Gruppenzwang, ich denke, das kennen so die meisten Gruppenzwang, ne, habe ich mich zu etwas überreden lassen, was ich niemals in meinen schlimmsten Albträumen mir jemals erträumt hätte. Und dann war es so gewesen, wir haben es festgemacht, in 3 Tagen gehen wir Bungee-Jumpen. Und dann hat für mich der Horror angefangen. Weil ich die ganze Zeit dieses angsteinflößende Szenario im Kopf hatte, wie das dich anfühlen muss, wenn du dann so da bei dieser Schlucht stehst und dann da runterspringen musst. Oh Gott, siehst du, ich höre schon, oh Gott. Ganz schlimm, ganz schlimm. Genau, dieses Szenario habe ich die ganze Zeit verfolgt. Ne? Ich habe dann während des Tages immer so schwitzige Hände gehabt, hatte auch gar keinen Hunger, gar keinen Appetit mehr. Mein Herz hat die ganze Zeit gerast und nachts konnte ich manchmal gar nicht einschlafen. Ich bin einmal schweißgebadet aufgewacht. Also einfach der Horror gewesen. Aber in 3 Tagen war es soweit. Wir sind dann losgefahren, ich saß so am Steuerrad und ich habe die Lobpreismusik so richtig laut aufgedreht. Und ich glaube, ich habe mehr zu Gott geschrien, als was ich zu ihm gesungen habe. Aber nach ungefähr einer Stunde von meinem Geschrei sind wir angekommen, haben uns angemeldet und in der Ferne sehe ich schon, wie ein Mann laut kreischend wie ein kleines Kind darunter springt. Und ich dachte mir so, oh Jesus, bitte hol mich hier weg, bitte hol mich hier weg. Und ich habe so viele Stoßgebete in meinem Leben noch nicht gebetet, ne? Aber ich habe einen Sicherheitsgurt bekommen, ich bin dann auf diese Brücke zumarschiert und dann ist es so, dass dein Name aufgerufen wird. Und dann war es letztendlich soweit. Mein Name wurde aufgerufen. Oh Herr. Dann gehe ich da hin und dann binden sie dir so ein Bungee-Seil um die Beine, ne? Und das fühlt sich ungefähr so an, wie damals bei den Piraten, als sie noch so Gefangene hatten. Die haben sie dann gefesselt und dann mussten sie an der Seite von dem Schiff auf so ein Brett runterspringen zu den Haien. Also so fühlt sich das ungefähr an. Und dann war es letztendlich so, ich kriege dieses Bungee-Seil und dann gehe ich so an diese Schlucht und dann hüpfe ich da so irgendwie hin. Dann stand ich so da und schaue so runter. Und in diesem Moment möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Und deswegen habe ich euch ein Video davon mitgebracht. Das schauen wir uns ganz kurz mal an. Yes, das war... Dankeschön, Dankeschön für den Applaus. Danke, danke. Nehme ich alles mit. Das war auf jeden Fall das schlimmste und das schönste Erlebnis, was ich jemals gemacht habe. Und es war letztendlich so gewesen, dass ich mir gedacht habe, hey, so im Nachhinein, als ich über diesen Bungee-Jump nachgesinnt habe, ja, was habe ich denn eigentlich gebraucht, um so einen Schritt zu wagen? Der eine würde vielleicht sagen, Mut, ich habe Mut gebraucht, ne? Oliver Kahn würde wahrscheinlich sagen, man braucht Eier dafür, ne? Eine andere Person würde vielleicht sagen, man muss naiv sein. Meine eigene Mutter hat gesagt, dass ich verrückt bin. Aber das hat sie natürlich nur in Liebe gesagt, ne? Aber was ich letztendlich gebraucht habe, ist ein 100%iger Glaube. Also nicht einen 90%igen Glauben, denn das würde ja bedeuten, dass ich glauben würde, dass jede 10. Person, die da runterspringt, auch sterben würde. Und nicht einen 99%igen Glaube, weil das würde ja bedeuten, dass ich glauben würde, dass jede 100. Person, die an dem Tag da runterspringt, ebenfalls sterben würde. Also was ich gebraucht habe, ist ein 100%iger Glaube. Ich musste voller Glauben sein. Und als ich so über diesen Bungee-Jump nachgesinnt habe, da habe ich mir so gedacht, wenn ich mit meinem ganzen Leben darauf vertraue, dass ein Bungee-Seil mich sehr hält, wie viel mehr soll ich denn eigentlich Gott vertrauen, dass er auch sein Wort hält? Aber ich merke da manchmal so eine Diskrepanz in meinem Glauben zwischen dem, was ich sage, dass ich glaube, und dem, was ich letztendlich auch tue. Also auf der einen Seite sage ich, dass ich Gott vertraue, und auf der anderen Seite merke ich, dass meine Taten was ganz anderes verkündigen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du so wie ich, ne? Und vielleicht ist es so, dass du dann sagst auf der einen Seite, hey, ich glaube, dass Gott alles in Kontrolle hat. Ja, auf jeden Fall, Gott hat alles in Kontrolle. Und dann machst du dir aber Sorgen, ne? Oder vielleicht bist du so wie ich und du bist so im Lobpreis und sagst, oh Gott, du bist so gut, oh Gott, du bist so wunderbar. Und dann beschwerst du dich da aber bei ihm, wenn irgendetwas schiefläuft in deinem Leben. Oder vielleicht bist du so wie ich, du bist im Gebet voller Autorität. Herr, dein Wille geschehe! Und dann, wenn irgendetwas schiefläuft in deinem Leben, regst du dich darüber auf, weil dein eigener Wille nicht geschieht. Also vielleicht bist du so ein bisschen wie ich gestrickt. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum vertrauen wir Gott manchmal so wenig? Und ich denke, dass es letztendlich daran liegt, dass wir tief in unserem Herzen noch nicht so wirklich davon überzeugt sind, dass Gott wirklich gut ist und dass er es wirklich gut mit uns meint. Aber die Frage ist natürlich, woran können wir denn erkennen, dass Gott es wirklich, wirklich gut mit uns meint und dass er uns vor allem auch wirklich liebt. Und ohne euch direkt die Antwort dazu geben, würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, nämlich von meinem Lieblingsfilm. Und ich erkläre euch ganz mal kurz, was in diesem Film passiert. Und es ist letztendlich so, dass in dem Film ist ein Vater, der einen schwer erkrankten Sohn hat. Und dieser Sohn braucht eine Herztransplantation, weil er sonst bald sterben würde. Und in dem Film siehst du dann, wie der Vater nicht genügend Geld hat, um diese Operation zu bezahlen. Obwohl er bereits schon alles verkauft hat, um genügend Geld irgendwie noch zusammenzukratzen, um diese Operation vielleicht bezahlen zu können. Und auch seine Krankenversicherung wollte nur einen Bruchteil von diesen Kosten irgendwie übernehmen. Also war es letztendlich eine ziemlich hoffnungslose Situation. Und dann war es letztendlich so, dass der Vater ziemlich desperat geworden ist, weil sein Sohn es immer und immer schlechter ging. Und dann hatte er letztendlich nur noch einen desperaten Ausweg gesehen und er ist dann zur Notaufnahme hingefahren und hat sich dann mit dem Ärzten und mit dem Personal dann dort eingesperrt und hat sich dazu gedrängt, diese Herztransplantation an seinen Sohn durchzuführen. Und dann war er sogar bereit gewesen, sein eigenes Herz seinem Sohn zu spenden. Er war bereit gewesen, sein eigenes Leben für seinen Sohn zu opfern. Und dann siehst du in dem Film, wie er sich da auf den OP-Tisch legt und wie er die Pistole in den Kopf hält und gerade abdrücken möchte, vor dem dann ein Anruf von der Polizei reingekommen ist, dass eine Organspende noch gefunden wurde, wodurch dann sein Sohn glücklicherweise noch gerettet werden konnte. Also letztendlich gab es ein Happy End. Aber ich weiß nicht, was ich getan hätte in dieser Situation von dem Vater, wie ich reagiert hätte. Und ich weiß auch nicht, was ihr als Eltern bereit wärt, für eure Kinder zu tun. Aber vielleicht kann man sich schon so ein bisschen in diese verzweifelte Situation von dem Vater hineinversetzen, wie sich so etwas anfühlen muss. Und obwohl dieser Film nicht ein explizit christlicher Film ist, erinnert er mich trotzdem immer wieder an die Tat, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Denn am Kreuz hat Jesus sein gesundes Herz an uns gespendet. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann führt Gott so eine Herztransplantation an unserem Herzen durch, indem er unser krankes, sündhaftiges, boshaftiges Herz entfernt und das gesunde Herz von Jesus dort einpflanzt. Und in Bezug dazu, da sagt Paulus Folgendes im Römerbrief: Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entscheidet sich vielleicht jemand zu sterben. Also für einen guten Menschen, da würde vielleicht jemand sein Leben geben. Eltern würden vielleicht ihr Leben für ihr Kind lassen. Oder vielleicht ein Ehemann für seine Ehefrau. Und daran erkennen wir auch eine menschliche Liebe. Aber woran erkennen wir jetzt die Liebe Gottes? Und da heißt es: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch alles falsch gemacht haben, was wir nur möglicherweise hätten falsch machen können. Als wir noch überhaupt nicht so gelebt haben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Als wir noch andere Menschen beleidigt haben, sie verletzt haben, sie belogen und betrogen haben, da hat Gott nur einen Gedanken im Sinn gehabt. Nämlich: Ich liebe dich und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, koste es, was es wolle. Und ihr Lieben, ich glaube nicht nur, dass Gott mich liebt, weil es in seinem Wort drinne steht, sondern ich glaube auch vor allem, dass er mich liebt, weil er es mir am Kreuz bewiesen hat. Er hat es mir bewiesen. Und in dem Vers, da heißt es nicht, Gott zeigt uns nur seine Liebe, sondern er beweist sie uns. Das heißt, er möchte dich und mich vollkommen davon überzeugen, wie sehr er uns liebt. Und somit ist das Kreuz der größte Liebesbeweis, den Gott uns jemals hätte geben können. Jesus hat dein Leben und mein Leben als würdig erachtet, um sein Leben für uns hinzugeben. Und das ist auch der größte Beweis dafür, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Dass wir ihm wirklich vertrauen können. Und es ist schon wahr, dass wir nicht jedem Menschen vertrauen sollen, ne? Und dass Vertrauen etwas ist, was man sich eigentlich verdienen muss. Und wenn das so ist, dann verdient doch eigentlich Jesus unser höchstes Vertrauen, weil er bereit war, alles für uns aufzugeben. Das ist doch eigentlich der beste Beweis dafür. Und ihr Lieben, Jesus ist wirklich vertrauenswürdig. Sein Wort ist wirklich vertrauenswürdig. Sein Wort ist die Wahrheit und es bleibt bis in alle Ewigkeit bestehen. Und aus dem Grund gibt uns Jesus auch ein Gleichnis. Und in diesem Gleichnis heißt es wie folgt: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf einen felsigen Grund gebaut hat. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, so stürzt es nicht ein, denn es ist auf einen felsigen Grund gebaut. Also Jesus ist der Meinung, dass wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihm nachfolgen, dass egal welcher Sturm in unserem Leben auftaucht, egal in welcher Krise wir drinne sind, und ihr Lieben, wir sind gerade in einer Krise drinne, aber Jesus sagt, egal welche Schicksalsschläge wir auch erleiden müssen, egal wie stark die Wassermassen um uns herum sind, egal wie stark der Sturm tobt und mit einer vollen Wucht gegen uns schlägt, sagt Jesus, werden wir jeden Sturm und jede Krise siegreich bestehen. Das ist sein Versprechen an dich und das ist sein Versprechen auch an mich. Aber Jesus zeigt uns auch die Kehrseite der Medaille. Nämlich: Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf einen sandigen Boden gebaut hat. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, so stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und wenn wir so ein Gleichnis lesen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer sind wir denn eigentlich in diesem Gleichnis? Denn Jesus spricht da nämlich zu uns. Wer bin ich in diesem Gleichnis? Und die Frage, die ich mir oft stelle, um das rauszufinden und zu überprüfen, ist letztendlich, was würden andere Menschen über mich sagen oder über mich glauben, wenn alles, was sie sehen würden, meine Taten wären? Würden sie dann sagen, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin? Würden sie dann sagen, dass ich jemand bin, der sein Leben wirklich nach Jesus ausrichtet und auf seinen Worten aufbaut? Bin ich der kluge Mann, der wirklich die Worte von Jesus hört und auch danach handelt? Oder bin ich eher der Mann, der eher töricht ist, der am Sonntagmorgen vielleicht in die Gemeinde geht, die Worte von Jesus hört und dann nach Hause geht und genauso weiterlebt, wie ich davor auch gelebt habe? Und für eine Zeit in meinem Leben, da konnte ich diese Frage mit einem definitiven Nein beantworten. Denn in meinem Leben war es letztendlich so, als ich Teenager war. Ich war immer gläubig, also immer an Jesus geglaubt und war alles gut, bin in die Gemeinde gegangen, alles cool. Aber mein Leben sah ansonsten genauso aus wie das Leben von meinen Freunden um mich herum, die nicht geglaubt haben. Ich habe genauso belogen und betrogen wie sie, genauso andere Menschen beleidigt wie sie, verletzt wie sie. Ich war genauso drauf wie sie. Da war gar kein Unterschied zwischen ihr Leben und meinem Leben. Und auch in meinem Studium hat sich das nicht wirklich verbessert. Als ich noch hier an der OTH studiert habe in Amberg, da sind wir nämlich eines Abends zu einer Semester-Opening-Party gegangen. Und da wollten wir eigentlich zum Casino hier in Amberg gehen. Dann sind wir davor zum Kumpel gegangen, um bei ihm vorzuglühen. Und Kumpel und ich, wir haben uns wirklich einfach literweise mit Alkohol gefüllt. Also wir waren wirklich einfach hackedicht gewesen. Wir haben gesoffen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann auf einmal war es so gewesen, dass einer von den höheren Semestern zu mir gekommen ist und so vor allen, also vor versammelter Mannschaft so gesagt hat, hey Nico, ich dachte, dass du Christ wärst. Warum besäufst du dich dann so viel? Also wirklich ein Schlag in den Magen gewesen und ich war einfach sprachlos gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir war es super peinlich. Ich bin wahrscheinlich auch rot angelaufen, aber man sieht das glücklicherweise an meiner Hautfarbe nicht. Aber als ich so über diesen Abend nachgesinnt habe, da habe ich mir gedacht, hey, was hätte eigentlich der kleine Bruder von Jesus damals zu mir gesagt? Und das ist übrigens auch Jakobus. Und Jakobus, der hat auch eine von den Büchern in der Bibel geschrieben. Und wenn er damals bei dieser Party da gewesen wäre, da denke ich, dass er Folgendes zu mir gesagt hätte. Nämlich, Nico, so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten. Also so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten. Und meine Taten haben eigentlich genau das Gegenteil verkündet. Also ich hatte schon das richtige Glaubensbekenntnis. Ich war schon gläubig gewesen so. Und ich hatte schon die richtige Theologie gehabt und alles. Aber meine Taten, die sahen ganz anders aus. Und man muss natürlich auch wissen, Jakobus, der ist ein sehr direkter Typ. Also der nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Der sagt die Sachen genauso, wie sie sind. Und wenn er bei dieser Party da gewesen wäre, wie gesagt, der hätte kein Blatt vor den Mund genommen. Und hätte wahrscheinlich Folgendes gesagt. Nämlich, hey Nico, also du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja, schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen. Und sie zittern vor Angst. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Dämonen, die glauben genau das Gleiche, was wir glauben. Die glauben eins zu eins genau das Gleiche. Sie glauben auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Sie glauben auch, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Sie glauben auch, dass Jesus leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist. Sie glauben auch, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und in den Evangelien, da wird öfters beschrieben, dass Dämonen sogar öffentlich bekannt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Was für eine Offenbarung. Das ist schon krass. Also Dämonen haben genau das gleiche Glaubensbekenntnis wie wir. Sie glauben eins zu eins genau das gleiche, was wir als Nachfolger von Jesus glauben. Und trotzdem sind sie keine Nachfolger von Jesus. Denn es gibt eine Sache, die Dämonen niemals tun würden. Dämonen würden niemals den Willen Gottes tun. Niemals. Und deswegen heißt es dann auch weiter in dem nächsten Vers, wann endlich, das sagt er jetzt zu mir, ne, Jakobus, wann endlich wirst du törichter Mensch erkennen, dass der Glaube nichts wert ist. Dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Und es ist eigentlich schon ganz klar, ne, dass nicht anhand von unserem Glaubensbekenntnis werden sie erkennen, dass wir Nachfolger von Jesus sind, sondern anhand von unseren Taten werden sie es erkennen. Und ich möchte nur noch dazu sagen, ihr Lieben, der Wille Gottes ist immer voller Gnade. Er ist immer voller Liebe, immer voller Barmherzigkeit, immer voller Weisheit und Gerechtigkeit. Deswegen lasst uns doch ermutigt sein, um den Willen Gottes zu tun, um Jesus eine Freude zu machen. Und ich würde an dieser Stelle kurz einen Punkt dahinter setzen und kurz zusammenfassen, was ich bis jetzt alles gesagt habe. Nämlich auf der einen Seite wollte ich die Frage beantworten, warum wir überhaupt Jesus vertrauen können. Und auf der anderen Seite wollte ich die Frage beantworten, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem lebendigen Glauben und einem toten Glauben. Und jetzt möchte ich noch gerne zu der Kernfrage kommen, letztendlich, wie können wir denn alle voller Glauben werden? Wie können wir einen vollen Glauben haben, wenn wir doch vielleicht einen toten Glauben haben? Wie funktioniert das? Und ich habe es so simpel versucht zu machen, wie nur möglich. Und deswegen habe ich auf PowerPoint meine Künste so ein bisschen ausprobiert. Und ich habe euch eine Grafik gebastelt, aber es ist ganz simpel. Und letztendlich ist es so, wenn wir Gottes Willen einfach anfangen zu tun, dann werden wir erleben, wie es unser Leben verändert. Und wenn wir erleben, wie es unser Leben verändert, dann werden wir Gott immer mehr vertrauen. Und je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr tun wir auch seinen Willen. Und je mehr wir seinen Willen tun, desto mehr verändert es unser Leben positiv. Und je mehr es unser Leben positiv verändert, desto mehr vertrauen wir auf Gott. Und desto mehr tun wir auch seinen Willen. Das ist eigentlich super, super simpel. Und dieser Kreislauf führt dazu, dass unser Glaube immer und immer stärker wird. Immer und immer lebendiger. Immer und immer voller. Und ich möchte euch gerne noch ein Beispiel dazu geben von einer meiner Glaubenshelden. Und ihr Name ist Corrie ten Boom. Der ein oder andere kennt sie vielleicht. Ich weiß, dass die Heidi sie auf jeden Fall kennt. Und bei ihr war es so gewesen, sie hat zu der Zeit gelebt, wo Hitler noch an der Macht gewesen ist. Und sie hat damals eine Untergrundorganisation gegründet, wo sie zahlreichen Juden geholfen hat, von dem Holocaust gerettet zu werden. Und dann war es aber leider so gewesen, dass die Nazis sie entdeckt hatten, sie und ihre Schwester, und sie haben sie dann zu einem Konzentrationslager in Ravensbrück gebracht. Und als sie dann dort gewesen sind, da haben sie es durch ein Wunder Gottes geschafft, eine Bibel dort reinzuschmuggeln. Und als sie dann bei ihrer Baracke angekommen sind, da kann man diesen Ort eigentlich gar nicht anders beschreiben als Hölle auf Erden. Gibt's eigentlich gar kein anderes Wort dafür. Aber als sie bei ihrer Baracke angekommen sind, da haben sie sich an eine Bibelstelle erinnert, die sie an dem Morgen noch gelesen hatten. Und die Bibelstelle, die sie gelesen hatten, war die folgende. Nämlich seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Seid in allem dankbar. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, ja, wie kann man denn dankbar sein, wenn man in einem KZ ist? Wie soll denn so etwas gehen? Aber Corrie ten Boom und ihre Schwester, sie haben einfach nur angefangen, den Willen Gottes zu tun. Sie haben einfach nur Gott dafür gedankt und haben dann gesagt, Gott, wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine hier sind, sondern dass wir uns gegenseitig als Schwester noch haben. Und Gott, wir danken dir dafür, dass du uns geholfen hast, eine Bibel dort reinzuschmuggeln. Und obwohl dieser Ort übervoll gewesen ist mit anderen Frauen, haben sie trotzdem Gott einfach dafür gedankt, weil nur noch mehr Menschen die rettende Botschaft von Jesus Christus hören würden. Und dann, was zusätzlich noch erschwerend hinzugekommen ist, ist, dass an dem Ort sehr viele Flöhe waren. Und ich weiß nicht, wie man für Flöhe dankbar sein kann. Und sie haben es auch nicht gewusst. Und so beschreibt sie es letztendlich auch in ihrem Buch. Sie hat keine Ahnung gehabt, wie man dafür dankbar sein kann. Aber sie hat es einfach getan. Sie haben einfach Gott dafür gedankt. Und dann war es so gewesen, dass sie sich irgendwann gewundert haben, warum da eigentlich nie Aufseher und Wächter in ihrer Baracke waren. Und dann haben sie gemerkt, hey, das ist eigentlich wegen den Flöhen gewesen, für die sie Gott zuvor gedankt hatten. Ziemlich cool, ne? Und das hat dazu geführt, dass sie in vollkommener Freiheit das Wort Gottes verkündigen konnten. Sie konnten laut in der Bibel vorlesen, sie haben so kleine Mini-Gottesdienste da gefeiert und dann haben sie wirklich erlebt, wie Gott gewirkt hat. Und die Frauen haben sich dort bekehrt und du hast gemerkt, wie Frauen da waren, die voller Verzweiflung und voller Hoffnung waren oder Hoffnungslosigkeit waren und dann verändert wurden und voller Glauben und voller Hoffnung wurden. Und mit diesen Frauen haben sie angefangen, Fürbitte zu tun. Sie haben angefangen, für die Aufseher zu beten, für die Wächter zu beten, für andere Gefangene zu beten. Und sie haben für Heilung gebetet, in dem KZ, in Deutschland, in Europa und über Europa hinaus. Und sie haben dann manchmal sogar an Todesbetten gebetet, wo manche Frauen dann in den letzten Momenten ihres Lebens noch Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Und diese Todesbetten, ihr Lieben, waren für sie keine Todesbetten. Das war für sie der Eingang zum Himmelreich gewesen. Und Corrie ten Boom beschreibt diese Zeit als eine sehr freudige Zeit, als eine sehr erfüllende Zeit, obwohl sie an einem so einem dreckigen Ort irgendwie gewesen ist. Und es hat alles damit begonnen, dass sie einfach nur dankbar waren. Sie haben einfach den Willen Gottes getan und es hat ihr Leben verändert. Und je mehr es ihr Leben verändert hat, desto mehr haben sie auf Gott vertraut. Und je mehr sie auf Gott vertraut haben, desto mehr haben sie auch seinen Willen getan. Und so wurden sie letztendlich voller Glauben in einer scheinbar hoffnungslosen Situation. Und ich möchte, dass wir an dieser Stelle mal ganz kurz praktisch werden und dass wir uns mal ganz kurz anschauen könnten, was vielleicht unser nächster Schritt im Glaube sein könnte. Und vielleicht ist es einfach für dich dran, dass du dich taufen lässt. Und wir haben auch hier übrigens zwei Täuflinge, die sich schon angemeldet haben. Einmal der Joel und einmal der Steven. Und wollen wir doch einmal an dieser Stelle einen großen Applaus an sie geben. Genau, müssen wir mal schauen, ob wir es schaffen, ob es dieses Jahr oder dann eher nächstes Jahr sein wird. Aber vielleicht bist du ja schon getauft und bist ganz frisch im Glauben. Dann ist es vielleicht für dich dran, einfach in eine Kleingruppe hier in der Gemeinde zu gehen, um einfach mit anderen Geschwistern zusammenzukommen, füreinander zu beten, einander zu unterstützen, Gemeinschaft zu haben, Jesus anzubeten, ihn immer besser kennenzulernen. Oder vielleicht bist du schon sehr lange ein Nachfolger von Jesus. Dann ist es vielleicht für dich einfach dran, selber Nachfolger von Jesus zu machen, indem du sie taufst und ihn alles lehrst, was Jesus dir bereits schon gelehrt hat. oder vielleicht bist du zum ersten Mal da oder auch schon zum 100. Mal, dann ist es vielleicht auch für dich einfach nur dran, Gott dankbar zu sein. Dankbar zu sein für all das Gute, was er bereits schon in deinem Leben getan hat und was du vielleicht auch hast. Dass du ihm einfach dankbar bist. Und ihr Lieben, das Schöne daran ist, wenn wir Gottes Willen tun, ist, dass wir Gott erleben. Und das ist auch der Grund, warum wir alle hier sind, oder? Damit wir Gott erleben, damit wir ihn immer besser kennenlernen und wirklich in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Und Jesus ermutigt uns sogar noch dazu, indem er sagt, hey, glücklich zu nennen seid ihr, wenn ihr auch danach handelt. Also Jesus ist der Meinung, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihm nachfolgen, dass wir immer mehr Glück erfahren werden, weil wir Gott immer mehr erleben. Das ist, wo das wahre Glück eigentlich herkommt, wenn wir Gott erleben. Ich weiß, wir suchen immer viel in der Welt nach allen möglichen Dingen, um Glück zu empfinden. Aber Jesus ist der Meinung, wir finden Glück in unserem Leben, wenn wir Gottes Willen tun. Denn Gott möchte dir Glück schenken. Er möchte dir Segen schenken. Aber Gott ist ein Gentleman. Er wartet noch auf deine Einwilligung. Denn er wird dich niemals zu irgendetwas zwingen oder dir irgendetwas auferlegen oder so etwas. Gott ist eher der Vater, der mit offenen Armen vor dir steht und sagt, hey, komm, ich möchte, dass du mich erlebst. Ich möchte, dass du teilhast an meiner Freude. Deswegen komm und handel auch danach. Und ich habe mich öfters gefragt, warum sind eigentlich so viele Menschen Jesus nachgefolgt? So viele verschiedene Sünder sind ihm nachgefolgt, die am Rande von der Gesellschaft gewesen sind. Alle sind ihm nachgefolgt. Und sogar Zöllner, die ja für die Juden so richtig verächtliche Sünder waren, sind ihm nachgefolgt. Und das waren ja so Betrüger des Volkes gewesen, ne? Und auch Prostituierte sind ihm nachgefolgt. Also es gab eigentlich kaum jemand, der Jesus nicht irgendwie bewundernswert fand. Und ich habe mir auch gedacht, warum ist das eigentlich so? Was ist so besonders an Jesus gewesen? Bis ich gemerkt habe, dass Jesus der glücklichste Mensch auf Erden gewesen ist, weil er immer den Willen seines Vaters getan hat. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie ich mir Jesus vorstelle. Genau. Und wie ihr sehen könnt, dieser Jesus ist super gut drauf. Der ist immer happy clappy. Bei ihm geht's immer gut. Er ist immer voller Freude, voller Glück. Und mit diesem Jesus hätte ich super gerne gechillt. Einfach mal so am Abend und dann wachst du auf und Jesus ist da und er schaut dich immer so an und ist super gut drauf. Und habe gedacht, hey, mit diesem Jesus gerne. Jeden Tag, all day, every day, so nach dem Motto. Und ich meine, mit wem willst du lieber Zeit verbringen? Mit einem glücklichen Menschen oder mit einem schlecht gelaunten Menschen? Ja, wahrscheinlich mit einem glücklichen Menschen, oder? Deswegen lasst uns dieses Bild immer wieder in Erinnerung rufen, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Lasst uns wirklich immer dem bewusst sein, glücklich zu nennen sind wir, wenn wir auch danach handeln. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen und Gott noch so richtig erleben.